Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcasts. Wir begrüßen heute Alexander Vogt. Er ist Director Business Development bei MindDoc. Und bevor wir ins Thema einsteigen, lieber Alexander, erstmal von unserer Seite, Matthias und von mir, herzlich willkommen, dass du hier bist. Freuen wir uns sehr. Was müssen wir denn über dich wissen, bevor wir in das rein Fachliche einsteigen, damit so unsere Hörer und Hörerinnen auch ein kleines Bild von dir im Kopf haben?
Ja, auch erstmal von meiner Seite herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, heute mit euch ein bisschen sprechen zu können. Gerade schon ein bisschen rumgeblödelt hier im Vorlauf. Ich bin, glaube ich, wenn ich mich das verschreibe, ich bin ein ganz umtriebiger Typ. Vielseitig interessiert, immer an Neuem interessiert. Fuchs mich gerne in innovative Thematik rein. Bin Münchner Kind, hier aufgewachsen, lebe hier schon sehr, sehr lange und sehr, sehr glücklich. Und ja, durfte mich in den letzten Jahren in Digital Health von der Seite reinarbeiten.
Ja, Alexander, der eine oder andere oder die eine oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer, der kennt dich vielleicht noch aus einer Historie raus. Du hast ja, bevor du jetzt bei MindDoc eingestiegen bist in diesem Jahr, wo wir, wie gesagt, gleich reingehen, hast du ja viele andere Stationen schon gemacht. Insbesondere warst du auch in der Beratung unterwegs. Gib uns da vielleicht nochmal so einen Einblick. Was hast du in der Vergangenheit gemacht und was war für dich dann auch so ein bisschen der Grund jetzt im Sommer diesen Jahres oder im Frühjahr dieses Jahres zu sagen, okay, ich gehe da raus und ich gehe zum MindDoc rein. Was waren da so die Impulse?
Ja, sehr gerne. Ich habe angefangen als Volkswirt, Studium und dann in Richtung Finance mal reingeschnuppert. Irgendwann auch festgestellt, eigentlich ist es das nicht, was mich glücklich macht. Das ist spannend, aber ich möchte mal gerne was Neues erschaffen. Habe einige Jahre in der Digitalisierungsberatung gearbeitet, Projekte umgesetzt, also wirklich operativ, aber in anderen Branchen, wie beispielsweise Telekommunikation und Medien, Luft geschnuppert und bin dann über 2018 mit in ein Setting reingekommen, wo eine kleine Unternehmensberatung aufgebaut wurde. Da durfte ich von Anfang an mitwirken, also sowohl das Inhaltliche als auch das Organisationelle mitgestalten. Das hat mir ganz viele Einblicke ermöglicht, auf die ich heute ja nicht verzichten möchte. Und gleichzeitig, und das war jetzt, kommen wir ein bisschen näher dem Gesundheitswesen, 2020, die Zeit, wo auch die spanischen Gesetze verabschiedet wurden, das digitale Versorgungsgesetz beispielsweise, das mir dann auch die Möglichkeit gegeben hat, mich als, in Anführungszeichen, Fachfremder von der Seite ins Gesundheitswesen reinzuarbeiten und einfach auch die ganzen Erkenntnisse, die ich schon in anderen Branchen gewinnen durfte, mit ins Gesundheitswesen zu bringen. Also wie mache ich ein Geschäftsmodell erfolgreich? Worauf kommt es da an? Wie setze ich ein Geschäftsmodell erfolgreich auf und kann es dann skalieren? Also davor auch schon verschiedenste Erfahrungen rund um Startups, Startup-Investoren, wie die so ticken. Und das hat mir dann, ich denke, einen ganz guten Einstieg von der Seite ermöglicht ins Gesundheitswesen. Und da durfte ich dann in den letzten Jahren erfolgreich verschiedenste Digahersteller mit begleiten. Und heute darf ich mir das alles, was ich so von der Seite erzählt habe, auch selbst beweisen, dass das auch alles funktioniert. Ist dann nochmal eine andere Perspektive, die man da einnimmt, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das, was ich mir alles so beraten habe, auch in der Praxis funktioniert. Und da ist mir auch mal wichtig, dass ich da zu mir selbst stehen kann und nichts mache, nichts erzähle, was da irgendwie nicht Hand und Fuß hätte.
Jetzt hast du ja sozusagen zweimal im Beruf
so berufliches Switch ins Gesundheitswesen gemacht? Also es muss es dir ja schon richtig angetan haben, und das sage ich jetzt auch als Quereinsteiger, weil du hast ja erstmal über die Beratung wahrscheinlich auch Themen gesehen und dich dann bewusst entschieden, dich da auch so ein bisschen zum gewissen Grad als Fachmann zu spezialisieren. Und dann aber auch nochmal gesagt, hey, das macht so viel Sinn, das Ganze. Das motiviert mich in irgendeiner Form so, dass ich jetzt auch in das Operative einsteige und ja, da meinen eigenen Fußabdruck versuche auch operativ dazulassen. Beschreib mal diese Motivation dahinter und wo du auch meinst, dass du vielleicht aus der Vergangenheit dann auch diese Erfahrungen, die du gesammelt hast, halt perfekt einbringen konntest jetzt in deine neue berufliche Rolle.
Also, ich sage immer, machen ist wie wollen, nur krasser. So, von daher, das, was ich irgendwie so alles im Kopf habe, was man alles machen kann oder auch was man will, gerade so in einer Unternehmen, in einer Wachstumsphase, das mache ich jetzt auch gerne. Das macht mir auch Spaß, da messe ich mich auch dran. Ich denke, wo ich, also was ich mitbringe oder was ich mir so in den letzten Jahren erarbeitet habe, ist, dass ich so diese Geschäftsmodelle zum einen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln auch mal betrachten durfte. Das heißt jetzt, ich baue selber was auf und erziele dadurch Erkenntnisse für mich, was irgendwie gut oder was auch nicht so gut läuft, was man vielleicht besser machen kann in Zukunft. Ja, auch ich beobachte es von außen, sehe es, wie Investoren da auf innovative Themen blicken. Und ich sehe es dann aber auch, wie die Firmen halt selber so miteinander arbeiten, ineinander, also mit sich selbst arbeiten, auf die so den Wert legen und wo man sich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal verheddern kann. So im ganz Allgemeinen natürlich jetzt dann, die letzten Jahre waren bei mir sehr mit Fokus auf digitale Gesundheitsanwendungen und die Geschäftsmodelle dahinter. Das, ja, war jetzt natürlich nochmal so ein spezieller Branchen-Deep Dive. Und ich hatte, ja, ich habe schon gesagt, so in verschiedenste Branchen mal reinblicken dürfen in den letzten Jahren. Und in vielen Branchen ist so ein bisschen so das Mantra, es ist das Allerwichtigste, was wir tun und quasi wir retten hier Leben, wenn es auch am Ende eigentlich gar nicht darum geht. Und im Gesundheitswesen finde ich, ist die Motivation, die ich selbst verspüre, aber die man auch so von anderen mitbekommt, wirklich was zu verändern und was zum Positiven zu schaffen, dann auch wirklich ja sehr glaubwürdig und real und motiviert mich dann auch wieder, wenn ich mit anderen im Gespräch bin. Ja, dann was Großem Sinnvollen mit so.
Hast du gerade schon gesagt, du hast viel mit digitalen Gesundheitsanwendungen zu tun gehabt. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung, wenn wir jetzt reingehen, also weg von deinem spannenden persönlichen Weg und die Reise im Gesundheitswesen, die ja noch lange nicht zu Ende ist. Aber jetzt eben gib uns mal einen Überblick. Was ist deine Rolle bei MeinDoc? Beschreib die nochmal und vor allem, was macht ihr bei MeinDoc und was habt ihr für eine Lösung gebaut?
Fange ich mal bei MeinDoc an. Also wir sind ein Anbieter von digitalen Lösungen für Psychotherapie und mentale Gesundheit. Dazu gehört zum einen unsere videobasierte Online-Psychotherapie, die wir hier in Deutschland anbieten. Dazu gehören verschiedene App-Produkte, die wir anbieten. Dazu gehört auch ja seit Anfang dieses Jahres unsere DiGA, MeinDoc auf Rezept, die beim BfArM als digitale Gesundheitsanwendung gelistet ist. Und dann noch, ja, so verschiedene Thematiken, wo wir Interesse verspüren und Interesse uns gezeigt wird, diese Produkte und diese Services und Dienstleistungen auch ein bisschen anderen Settings umzusetzen. Also sei es jetzt zum Beispiel in einer psychologischen Beratung mit Arbeitgebenden zum Beispiel. Meine spezieller Fokus liegt großteils auf der DiGA aktuell, die nach der Listung sozusagen, ja, der Anschub zu leisten. Ich sage immer, also das habe ich schon vorher gesagt, bevor ich jetzt bei MeinDoc gestartet bin, dass BfArM-Listung, die fühlt sich immer so ein bisschen an wie die Ziellinie. Da ist man endlich durchs Ziel gelaufen, wenn man diesen Bescheid in der Hand hält. Aber eigentlich ist es erst die Startlinie, nämlich die Startlinie raus zu den Verschreiberinnen und Verschreibern, raus zu den Patienten. Und da geht es eigentlich erst los. Und der Teil, der nach der Ab der Listung kommt, ab dem Listungsmoment, ist mindestens genauso spannend wie ja der Weg dahin.
Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal das DiGA gehört. Vielleicht ist auch nicht jedem klar, der diesen Weg noch nicht anvisiert hat, was ist überhaupt eine DiGA? Und Welche vielleicht auch Herausforderungen bringt das ganze Thema mit sich? Weil du hast ja gerade gesagt, es fühlt sich an wie die Ziellinie. Das bedeutet ja schon, es ist auch ein Prozess, der vielleicht nicht ganz so einfach ist, um da über diese Ziellinie zu kommen. Auch wenn wir jetzt gerade gehört haben, das ist gar nicht das Ziel, sondern die Arbeit geht danach erst los. Aber erklär doch mal unseren Zuhörern nochmal, was ist eine DIGA und ja, wo liegen die Herausforderungen?
Also eine DIGA ist Kurzwort für die digitale Gesundheitsanwendung. Das sind, wenn man es jetzt kurz sagt, Apps auf Rezept. Ich mag den Ausdruck nicht so sehr, denn eigentlich sind das appbasierte Therapieansätze oder Therapieelemente, die hier geschaffen wurden. Deutschland ist hier, auch wenn man es, ja, wenn sich's komisch anhört, tatsächlich digitale Avantgarde. Das gibt es bisher so weltweit kaum außerhalb von Deutschland. Deutschland war hier absoluter Vorreiter und wie weit sich der Markt entwickelt hat, kann man auch sagen, ist es immer noch ein Vorreiter in dem Bereich. Und das bringt natürlich verschiedene Vor- und Nachteile mit sich. Früh dran zu sein ist immer schön, bringt aber natürlich auch eine große Verpflichtung mit, hier auch aktiv zu kommunizieren. Und nur weil dann etwas gelistet ist und in einem Verzeichnis bei einer Bundesbehörde eingetragen ist, heißt das ja noch nicht, dass das dann wirklich irgendwo zum Einsatz kommt. So läuft das ja im Gesundheitswesen nicht. Von daher ist da die große Herausforderung, ja, ich sage es jetzt mal ganz allgemein, den Markt aufzuklären. Das beinhaltet sowohl die Verschreiberinnen und Verschreiber wie auch die Patientinnen und Patienten später hinten raus.
Sehr gutes Stichwort von dir, Alexander, weil du hast ja deine Rolle gerade beschrieben, die du jetzt bei MinDoc hast. Und ich denke, aufgrund dieses, ich nenne es jetzt mal Pains, der in dem Bereich besteht, das war vielleicht auch der Punkt, warum du zu MinDoc gegangen bist. Gib da vielleicht nochmal kurz einen Überblick, wenn jetzt jemand nicht so tief in diesem DIGA-Thema drin ist, diese besonderen Hürden, weil das hast du gerade richtig gesagt, viele sehen so diese BfRAM-Zulassung als Meilenstein und dann in Anführungszeichen wird einfach Geld verdient. Das ist ja nicht so. Gib da vielleicht nochmal einen kurzen Einblick, wo es da aus deiner Sicht drauf ankommt und was vielleicht auch die wenigsten wissen. In der Vergangenheit gab es ja immer bei dem DIGA-Thema so ein bisschen so Diskrepanzen. Ne? Es gibt ja da unterschiedliche Lager, Befürworter dagegen, die Preisgestaltung. Gib da vielleicht auch nochmal so zwei, drei Sichtweisen wieder, weil du hast ja sowohl die Beraterseite erlebt und da BIDIAX begleitet, jetzt steckst du selber in der Rolle drin. Wo müsste da auch nochmal nachjustiert werden, damit DIGAs noch stärker im Markt ankommen, also wo sie eigentlich hingehören?
Also ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt sind die Praxen. Und ich mache mal so einen Vergleich. Wenn man mit Verschreiberinnen und Verschreibern spricht, dann kommt irgendwann auch die Frage, ja, was ist denn eine DIGA und kann ich da einen Testzugang haben? Ich möchte mir das mal anschauen. Und da schwingt dann immer so ein bisschen Skepsis mit, auch ja sicherlich im Zusammenhang mit negativen Erfahrungen die man im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens in den letzten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten schon gemacht hat, was denn das ist. Ich finde das aber tatsächlich ganz, ganz positiv, tatsächlich diese Fragen zu bekommen. Und zwar nicht aus dem Grund, weil man sagen kann, ja, jetzt im Vergleich, Insulin testet ihr auch nicht an euch selber. Wieso wollt ihr jetzt eine DIGA an euch selber testen? Was ist da irgendwie der Zweck der Selbstbeobachtung? Sondern im Gegenteil, dieser Wirkmechanismus von digitalen Therapeutika, und das sind ja digitale DIGAs, der ist halt einfach neu, vollkommen neu, unbekannt, der wird auch Stand heute nirgends oder kaum wo. Ich freue mich über Aufklärung hier an der Stelle von einem der Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn da jemand was anderes weiß, aber der wird kaum gelehrt. Und das macht es natürlich dann umso schwerer, wenn man sozusagen als erfahrene Therapeutin oder Therapeut, als erfahrene Ärztin oder Arzt, dann in das Thema reinkommt und dazu keine Erfahrungswerte hat. Und das sehe ich als Aufgabe der DIGA-Hersteller. Und das ist immer sind mehrere Schritte. Das sind zum einen das Verständnis darüber, was ist denn überhaupt eine DIGA? Was kann ich mir darunter vorstellen? Was ist in so einer App drin? Wie funktioniert das im Allgemeinen? Das ist im zweiten dann natürlich das spezifische Produkt. In manchen Kategorien, in manchen Indikationsgebieten gibt es da schon zahlreiche. Dann auch die Frage, wie unterscheiden sich die vielleicht auch voneinander? Für wen ist das eine besser geeignet als das andere? Und dann kommt man, wenn man das alles hat, im dritten Schritt zur noch schwierigeren Frage, ja, wie verordne ich das denn eigentlich? Wie wähle ich die Patientinnen und Patienten aus? Wie kläre ich die darüber auf? Wie halte ich das dann gegebenenfalls auch nach, je nachdem, an welcher Stelle ich sitze? Wie, auf welche Herausforderungen beim Verordnungs- und Einlöseprozess des Rezepts muss ich mich vielleicht einstellen? Wie reagieren die Patientinnen und Patienten auch dann selber darauf? Also das sind so ganz viele Fragen, die sich da stellen und die da erstmal im Raum sind und die, ja, ich gerne beantworte, mit jedem, der da irgendwie Lust drauf hat, drüber zu sprechen. Und ja, als die da auch in der Verantwortung der Hersteller liegen, darüber aufzuklären.
Da vielleicht noch eine ergänzende Frage. Du hast jetzt die Praxen angesprochen. Wie schätzt du das ein? Ist es auch, oder wie bekommt man das am besten hin, die Patienten aufzuklären? Weil wenn du jetzt nach draußen gehst, würdest du jetzt eine klassische Straßenumfrage machen und sagst, selbst wenn du rausgehst und sagst, App auf Rezept, ne, also einen relativ geläufigen Sprachgebrauch nimmst und nicht Digas, dann gucken dich ja viele an, weil es gibt ja ganz wenige, die tatsächlich davon wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, geschweige denn, die es durchlaufen haben. Wie schätzt du das ein und was siehst du da für Möglichkeiten oder wen siehst du da auch in der Verantwortung, da, ich sag mal, Patientenaufklärung zu betreiben, Gesundheitskompetenz zu schulen und aufzubauen?
Also ich sehe hier schon, dass der bessere Weg ist, wenn das Thema über die Behandlerin-Behandlerseite an die Patienten herangetragen wird und nicht von der Herstellerseite. Warum? Das zeigt sich dann beispielsweise in der Intensität und Dauer der Nutzung, in der Adhärenz zur Ligatherapie selbst, dass die einfach noch mal besser ist, wenn das von einem, ja, von Fachpersonal sozusagen empfohlen wird. Ich glaube auch, dass so eine Diga dann eben auch erst das richtige volle Potenzial entfalten kann, wenn es nichts ist, was die Patienten einmal sozusagen erbeten, dass ihnen das ausgestellt wird, wenn es wirklich auch Teil der langfristigen Behandlung ist an der Stelle. Und nicht nur sozusagen etwas ist, was nebenher mal irgendwie gemacht wurde, sondern dann tatsächlich auch als aktives Mittel für den Behandlungserfolg dann auch beitragen kann.
Es ist ja auch so ein bisschen der Punkt, glaube ich, was du jetzt auch durchscheinen hast lassen, das Thema Wertigkeit der DIGAs. Also wir hatten die Anne Geier vom Spitzenverband der digitalen Gesundheitsversorgung auch hier im Podcast und sie hatte das ähnlich beschrieben wie du mit dem, dass sie das nicht so gerne als App einfach bezeichnen möchte, sondern als digitales, verschreibungspflichtiges ja, Medizinprodukt,
Therapeutikum,
ja, genau.
ETX, Digital
Ja.
Therapeutics, ja.
Und dass diese Wertigkeit in der Wahrnehmung sowohl der Kunden, aber auch auf Verschreiberseite halt auch viel Aufklärungsarbeit bedarf, weil es eben auch, wenn man ganz vorne mit dabei ist, Dinge ausprobiert, vielleicht auch nicht am Anfang nicht so gleich verständlich ist, warum wir uns da nicht von irgendeiner App sprechen, die man einfach runterladen kann und die ein Lifestyle-Produkt sind, sondern wie sehr halt auch diese Qualität in der Vertestung dann eben ja auch vorausgesetzt wird, um überhaupt diese Zertifizierung zu erlangen. Wie würdest du das denn aus deiner jetzigen Erfahrung, jetzt nicht nur mit eurem Produkt, sondern generell im Bereich DIGA sehen, wie ist es diese erste Phase, diese erste Pilotphase, sage ich mal, jetzt gelaufen? Würdest du sagen, das sind gute Schritte gemacht worden oder haben wir da noch Nachholbedarf?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich stand heute, so wo wir stehen als Gesamtmarkt, dann möchte ich das positiv sehen. Das ist ein großer Erfolg, wo man ist. Das sind jetzt 4 Jahre DIGA, oder 4 Jahre vergangen seit der ersten Zulassung der DIGA. Man sieht, dass die in unterschiedlichen Umfragen und Erhebungen, die es da draußen im Markt gibt, dass die das Wissen und die im Englischen jetzt Awareness über DIGA steigt, dass auch die Erfahrungswerte mit DIGA in der Verordnung und in der Behandlung steigen, zwar auf niedrigem Niveau, aber immerhin sich das da in eine positive Richtung entwickelt. Es sind Annahmen, dass nur weil man gelistet ist, das Ganze irgendwie ein Selbstläufer wird und wir hier, nur weil es ein digitales Produkt ist, auch irgendwie alle Regeln für digitale Produkte und Businessmodelle dann auch funktionieren, dass sich das eins und eins auf das Gesundheitswesen übertragen wird, sind die realistisch? Nein, man ist hier im Wettbewerb mit anderen Lösungen, anderen Ansätzen. Und ich möchte es eigentlich gar nicht mal im Wettbewerb sehen, sondern in Ergänzung. Also Deswegen die, also Giga ist jetzt auch nichts, was man irgendwie alleine macht, sondern Giga wirkt am besten, wenn man, wenn es sozusagen ergänzt und unterstützt. Das soll auch nicht ersetzen, soll auch nicht die Praxis ersetzen und das, die direkte Patienteninteraktion mit den Behandlern. Aber wir sehen, dass die Wege dazwischen halt sehr, sehr lange sind und die Wartezeiten davor, ja, einfach zu, an den Systemgrenzen halt sehr, sehr lange sind. Und gerade da beispielsweise können Sie einen ganz tollen Nutzen entfallen.
Jetzt hast du es gerade auch nochmal gesagt, also das Thema bei euch, da können wir vielleicht jetzt auch gleich noch so einen Use Case reingehen, dass du den einmal von MindDoc beschreibst. Aber gerade in eurem Feld ist es ja so, dass man oftmals lange Wartezeiten eben hat, dass viele Menschen auch nicht behandelt werden können, die das vielleicht auch dringend bräuchten. Wie funktioniert da ganz konkret euer Ansatz? Wie könnt ihr zumindestens vielleicht Wartezeiten erstmal abfedern und dann unterstützend auch langfristig wirken, weil das, glaube ich, mal an einem Use Case festzumachen, ganz wertvoll, um das einfach noch ein bisschen besser im Detail zu verstehen.
Ja, gerne. Also wir, MindDoc auf Rezept, ist eine Liga für zugelassen für leichte und mittelgradige Depressionen. Da in dem Bereich ist es so, dass wir ja über mehrmonatige Wartezeiten sprechen, bis tatsächlich eine Therapie beginnen kann. Wir sehen dann natürlich auch in unterschiedlichen Längen die Therapien, Kurzzeittherapien, Langzeittherapien durch Psychotherapeutinnen. Und wir sehen dann auch teilweise beispielsweise noch im stationären Bereich gehen dann auch, ja, Bedarfe im Entlassmanagement. Wenn wir das so von vorne bis hinten durchdeklinieren, kann beispielsweise so eine DiGA dazu beitragen, dass das Hilfesuchverhalten sich positiv beeinflusst. Also wir Patienten interagieren mit dieser App, selbst machen Selbstbeobachtung, Selbsterkenntnis, sind jedenfalls schon besser vorbereitet, wenn sie in die Therapie kommen und können dadurch halt auch schon an früheren Stellen im Gesundheitswesen Hilfe erlangen, beispielsweise durch eine Verordnung von in einer hausärztlichen Praxis, bis sie dann tatsächlich in der Psychotherapie ankommen. Es kann aber auch beispielsweise ergänzend genutzt werden zur Psychotherapie. Nicht, ja, auch da sind die natürlich die Ressourcen knapp, wie wir alle wissen, und die Kapazitäten. Und da hilft es dann natürlich auch, wenn die Patienten außerhalb dieser der Praxiszeit der eigentlichen Behandlung dann auch noch an diesem Thema arbeiten können und arbeiten und da Hilfestellung erhalten, die auch ja wissenschaftlich fundiert ist. Und dann sehen wir sozusagen noch im dritten Schritt, wenn jemand die Klinik entlässt, auch wieder Wartezeiten, hohen Bedarf, dann nicht ja einen Rückfall zu riskieren beispielsweise. Auch dazu haben wir jetzt in unserer App beispielsweise extra Inhalte, die genau darauf abgestimmt sind. Ich sage es immer so, jetzt vereinfacht gesagt, viel von dem, wo DiGAs heute eingesetzt werden und viele Bereiche, wo sie zugelassen sind, hängt ganz viel vom Behandlungserfolg auch davon ab, wie die Patientinnen und Patienten selbst ihr Verhalten, ihr Gesundheitsverhalten verändern. Und so ein Change Management in dem Sinne jetzt ist nicht etwas, was ja mit einer Sitzung in der Woche erfolgreich umgesetzt werden kann, sondern bedarf eigentlich immer wieder Impulsen, immer wieder auch Zugang zu fachlich korrekten Informationen. Und dementsprechend halt auch eine kontinuierliche Unterstützung. Na, die beispielsweise außerhalb der Praxis, außerhalb der Behandlungszeit, die kann DiGA beispielsweise dann ja teilweise leisten.
Lass uns da nochmal ein bisschen reinschauen. Das hast du so den groben Case beschrieben. Wie muss man sich jetzt vorstellen, wenn man jetzt auf den Patienten guckt, wie funktioniert das? Also ich gehe zum Arzt, verordnet mir im Endeffekt die DiGA, ich hole mir den Einlöscode, lade mir die App runter. Wie geht es dann weiter? Und vielleicht da noch eine zweite Frage gleich angehängt. Ein Großteil der DiGAs, die ja gelistet sind, sind ja im Bereich Psyche. Wo ist dann vielleicht auch nochmal euer Unterscheidungs- oder Alleinstellungsmerkmal im Gegensatz zu anderen Lösungen?
Sehr gute Frage. Also zum Weg, was passiert, wenn ich jetzt ganz speziell bei uns, und vielleicht beantworte es einfach auch beide Fragen, was passiert bei uns speziell, wenn du an dem Punkt angekommen bist, dass du den Code eingegeben hast und sagst, jetzt geht die Nutzung tatsächlich los. Du wirst begrüßt von einem transdiagnostischen Fragesystem, so nenne ich das immer. Transdiagnostisch, wieso? Wir sind für Depressionen zugelassen, aber Depression ist halt etwas, was auch mit vielen anderen so psychischen Störungsbildern gemeinsam auftritt. Die App testet durch dieses Fragesystem erst einmal ab, was sind die Bereiche, in denen hier ja, es Bedarf gibt, auf die die Patientinnen und Patienten reagieren und geht dort dann durch das Fragesystem nochmal in die Tiefe, ins Detail rein. Basierend auf den Angaben werden dann unterschiedliche Inhalte ausgespielt. Kurze Einblicke, Oder so wie auch, ja, 14, nach 14 Tagen gesamtheitliche Einschätzung. Das Fragesystem ist sehr, sehr breit angelegt. Also wir sprechen hier von mehreren hundert Fragen. Je nachdem, auf welchen Bereich reagiert wird, gibt es dann auch eben Feedback und Hilfestellung und Informationen. Ich gebe mal ein Beispiel. Jemand gibt immer an, ich schlafe schlecht und ich nutze mein Handy kurz vorm Schlafen. So, das kann natürlich dann, da kann es einen Zusammenhang geben. Dahingehend gibt die App dann Informationen und klärt erstmal auch auf. Nach 14 Tagen gibt es einen größeren Ergebnisbericht, der dann auch beispielsweise die Informationen aus dem Stimmungstagebuch auch mit ein zusammenfasst, der dann auch beispielsweise an die Behandlerinnen und Behandler weitergegeben werden kann, in Zukunft auch über die elektronische Patientenakte, der dann aber auch die Basis dafür ist, welche weiteren Inhalte ausgespielt werden. Wir sprechen hier von einer breiten Anzahl von 35 Kursen mit Inhalten zum Lesen und zum Anhören, die ja unterschiedlichste Bereiche abdecken, die im Zusammenhang mit einer Depression auftauchen können. Und ja, dann ist es natürlich daran, das Ganze nicht nur als Informationsangebot anzubieten, anzunehmen, sondern halt eben auch in die Behandlung mit aufzunehmen, den Befundbericht zu teilen, den Befundbericht als Basis zu nehmen, die weiteren Schritte mit den Patienten dann in der Behandlung selber zu sprechen.
Jetzt gibt es wahrscheinlich keine pauschalen Aussagen über alle Nutzer hinweg, weil ja doch jede Situation wahrscheinlich grundlegend anders ist. Aber vielleicht hast du trotzdem so paar Insights in eure DiGA. Was ist so eine typische Dauer einfach, wenn man so eine DiGA nutzt, damit man auch einen sinnvollen Effekt rausziehen kann auch? Weil du hattest es, ich frage das nur, weil du es am Anfang auch über die verschiedenen Adressierungen der Zielgruppe gesprochen hast, wo du gesagt hast, hey, wenn man als Hersteller rausgeht, ist die Wertigkeit vielleicht nicht so da, vermittelt an den Kunden, an den Patienten und er nutzt es weniger intensiv oder weniger lang. Das würde ja für mich implizieren, dass es vielleicht auch eine Sinnhaftigkeit gibt, wie lange so eine DiGA jemanden begleiten sollte wie eure.
Ja, das ist eine ganz gute Frage. Wie lange ist die DiGA-Nutzung optimal? Das kommt natürlich ganz auf den Case an. Jetzt in einem Fall, wo es darum geht, dass eine Behandlung unterstützt wird, wie bei uns, haben wir uns ganz aktiv dazu entschlossen, die DiGA in eine Einmalverordnung abzugeben. Das heißt, die Patientinnen und Patienten müssen nicht, wie es bei sehr, sehr vielen Anbietern im Bereich der DiGAs ist, nach 90 Tagen, nach einem Quartal sich ein Folgerezept holen, sondern können hier langfristig sowohl auf die Inhalte zugreifen, wie auch auf die App zugreifen. Das bietet gerade im Bereich ja der Depression den Vorteil, dass man ja hier nicht nochmal sozusagen sich durch diesen Verordnungsprozess durchbegeben muss, aber eben auch beispielsweise bei möglichen Rückfällen, die es ja gibt, dann auch nochmal direkt darauf zugreifen kann. Und auch so eine Behandlung ist ja in seltensten Fällen irgendwie direkt nach einem Quartal final abgeschlossen und man ist wieder bei 100% der mentalen Gesundheit angelangt. Und genau da soll die App eben halt auch Unterstützung bieten. Das heißt, theoretisch kann sie einen begleiten von der hausärztlichen Versorgung über verschiedene Stufen hinweg bis zur Nachsorge.
Um die Ausführung von gerade weiterzuführen oder den Gedanken, was ich da habe, weiterzuführen. Das heißt, ihr habt aber dann ein komplett anderes Businessmodell am Ende des Tages wie andere DiGA-Hersteller, weil ihr eben nicht diesen 90-Tages-Zyklus habt, sondern ihr habt ein anderes Businessmodell und kommt da vielleicht zum Tragen, was du eingangs erwähnt hast, dass ihr außenrum, nenne ich es mal, noch eine Zusatzangebote platziert habt. Neben der DiGA ist das dann das Geschäftsmodell, sieht ein bisschen anders aus wie bei einem klassischen, Anführungszeichen, DiGA-Hersteller.
Naja, das ist die Frage, was ist der klassische DiGA-Hersteller? Ich sag, also die DiGA an sich ist für sich ein eigenes abgeschlossenes Modell. Also dazu aber zu was anderem, was ich vorher gesagt habe, wir setzen dann dementsprechend natürlich auch darauf, dass wir mit den Praxen in gutem Kontakt stehen und die Praxen dann auch den nicht nur kurzfristigen, sondern auch langfristigen Wert von dem Produkt entdecken können. Was eine gute Frage ist, was das Geschäftsmodell von DiGA ist. Ich sage immer, was kein Geschäftsmodell ist, ist eine DiGA alleine. Das ist immer auf tönernen Füßen, sowohl was den Marktzugang angeht, als auch was die, ja, so die, die grundlegenden Funktionen, die man so in der Firma haben muss, angeht. Und da jetzt unabhängig jetzt von dem, was wir tun, so meine Beobachtung aus den letzten Jahren, gibt es unterschiedliche Modelle, die sich da entwickeln. Seien es jetzt so die, in Anführungszeichen, Gigafactory, also Hersteller mit verschiedensten Gigas, als auch, dass hier beispielsweise die Hersteller sagen, wir haben unsere Tech Base und das ist auch, da ist viel, viel Intellectual Property drin und wir gehen vielleicht damit noch in artverwandte Bereiche des Gesundheitswesens, wo wir eben genau dieses Wissen und diese tiefen Einblicke in die Therapien da noch anderweitig einbringen können. Sei es jetzt Prävention oder auch Online-Therapien.
Okay, da vielleicht ganz kurz noch ein Thema, wenn ich es richtig gesehen habe, aber korrigiere mich gern, das ergänzt das Ganze. Ihr seid auch vom Preis her anders eingestuft wie andere vergleichbare Gigas, richtig?
Wir sind von vornherein mit einem Preispunkt reingegangen, der ja ungefähr dem Durchschnitt der darauf gelisteten und preisverhandelten Tiger entspricht. Also wir liegen da bei 199 Euro.
Vielleicht, was sich jetzt noch an euer Geschäftsmodell so ein bisschen anschließt, und das ist ja für unsere Zielgruppe Gründer, Gründerinnen natürlich super spannend, wo du auch vielleicht auch so für die nächsten Jahre die Trends siehst. Also wir haben ja unterschiedliche Möglichkeiten, digitale Anwendungen eben auch an die Zielgruppe zu bringen. Du hattest gerade auch schon einige Bereiche angesprochen, die ihr vielleicht auch in einer Mischkalkulation betreibt. Also wir haben ja das Thema Prävention, vielleicht über Paragraph 20, wir haben Selbstzahler, wir haben Gigas. Wo siehst denn du da die Trends gerade? Wo läuft das hin in den nächsten Jahren, deiner Meinung nach? Und vielleicht dann auch, weil ihr das ja in einer gewissen Vernetzung auch betreiben, wo siehst du da den Mehrwert vor allem, sich da nicht voll auf eine Sache zu fokussieren, sondern eben diese Abhängigkeiten zu schaffen, um vielleicht auch, ich impliziere das jetzt einfach mal in meine Frage rein, weniger abhängig zu sein von einem Standbein?
Das ist eine sehr gute Frage. Was ja viele Hersteller machen, ist sich umzuschauen, wo ist irgendwie der nächste Wachstumshebel. Das können ja auch andere, wie gerade schon angesprochen, ja auch von dir mehrere weitere Marktzugänge im eigenen Land sein. Das kann auch Internationalisierung sein. Viele Hersteller schauen gerade eben in den USA. Andere Hersteller schauen auch gerade eben ja nach Frankreich. Das ist so ein heiß diskutiertes Thema. Wir sehen, dass andere Länder mit ähnlichen Zulassungswegen wie die DiGA an den Start gehen oder um es anders auszudrücken, sich da die Digaweg auch so ein bisschen zum Vorbild machen. Also beispielsweise Frankreich, da hatte das niemand anderes als Emmanuel Macron selbst gesagt. Wir müssen nicht alles neu erfinden, sondern was in Deutschland funktioniert, warum soll das hier nicht auch funktionieren? Da geht Become-Framework gerade eben an den Start und ja, in anderen Ländern dasselbe. Das können Möglichkeiten sein, um sich so ein bisschen unabhängig davon zu machen. Inwieweit jetzt der ein oder andere Weg der goldene ist, glaube ich, hängt immer von der wirklich individuellen Situation des einzelnen Unternehmens ab.
Da vielleicht auch nochmal die Frage, es gibt ja immer wieder, was man in letzter Zeit beobachtet, so das Thema Kooperation zwischen Giga-Hersteller und zum Beispiel Pharma etc. Wie schätzt du das ein und ist das eventuell auch ein gangbarer Weg für euch, wenn man so einen Blick in die Zukunft wagt von MeinDoc?
Ja, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich kann ich dem viel abgewinnen, unabhängig jetzt, wo ich heute irgendwie stehe. Es hat für so eine Kooperation kann im besten Falle, damit es eine erfolgreiche ist, für beide Seiten positive Effekte mit sich bringen. Und ich kenne hier ganz positive Beispiele. Ich kenne auch Beispiele, wo es nicht so funktioniert hat. Das hängt eben immer auch davon ab, wie man da von vornherein sich, was man da für Erwartungen an so eine Zusammenarbeit stellt. Im Positiven, ein paar positive Beispiele zu geben, ist natürlich der profitieren die Digahersteller natürlich dann als kleine Startups ohne der Möglichkeit für Produktpalette einen eigenen Außendienst zu etablieren, natürlich davon, wenn sie mit größeren Herstellern da zusammengehen. Und am besten natürlich mit Herstellern an der Stelle, die auch in derselben Indikation unterwegs sind, sodass man da gemeinsam mehr als 1 und 1 gleich 2 ergibt in der Außenkommunikation. Umgekehrt für die größeren Unternehmen natürlich auch eine Möglichkeit, auch wieder Fuß in Praxen zu bekommen und mit denen in einem interessanten Austausch zu stehen, die man vielleicht sonst mit der aktuellen Portfolio gar nicht mehr erreichen würde. Ist also kenne da positive Beispiele, wo das auch funktioniert hat. Ist die Profitabilität von Digas und Pharmaprodukten immer gleichzusetzen? Nein, das muss man sich auch ganz ehrlich bewusst sein, dass es eben halt andere auch andere Hebel haben wird, als nur ja die Umsatzzahlen, die da dahinter stehen, sondern dass es eben auch auf ganz viele Werte einzahlt und andere Werte schafft, die vielleicht nicht so klar, ne, am Anfang zu beziffern sind.
Bevor wir jetzt so noch einen Ausblick wagen, zu MindDoc und auch zu dir als Person und deiner Rolle, würde ich gerne noch einen Punkt nochmal mit reinnehmen, der auch ja wahrscheinlich sehr spezifisch mit deiner Rolle zusammenhängt, weil du ja schon gesagt hast, im Endeffekt ist es super wichtig, die Verschreiber und Verschreiberinnen dazu ja zu begeistern, zu motivieren, eben auch eine DiGA zu verschreiben. Und das ist ja viel. Also das birgt ja verschiedenste Herausforderungen, kann ich mir vorstellen, im Operativen. Zum einen, dass es sehr kleinteilig ist in der Ansprache, aber auch dann diese Überzeugungskraft zu entwickeln, dass auch wenn man ein tolles Produkt vielleicht hat, in der Aufmerksamkeitsspanne, die eben zur Verfügung steht beim Arzt, bei einer Ärztin, ihrem Daily Business, diese Überzeugung eben leisten zu können, damit man bei den Verschreibern überhaupt auf dem Schirm ist. Wie geht ihr da vor oder wie gehst du da vor? Gibt es da irgendwie außerhalb des, ich habe ein gutes Produkt und es läuft schon, irgendwie so Themen, wo du vielleicht auch Gründern vielleicht so Tipps mit auf den Weg geben kannst?
Also klar, erstmal die Motivation. Es geht jetzt ja nicht darum, dass man irgendwie da Verschreibung der Verschreibung halber irgendwie, dass das irgendwie erstellt wird. Am Ende geht es ja darum, dass man den Patienten helfen kann. Und demzufolge so diese, das finde ich, die eigene Motivation, die eigene Begeisterung dafür, hier wirklich einen Mehrwert zu schaffen im Gesundheitswesen und Digitalisierung, nicht nur der Digitalisierung wegen, sondern wirklich zum Patientenwohl. Das ist, glaube ich, schon mal so die absolute Grundvoraussetzung, um hier auch wirklich glaubwürdig zu sein, weil gibt ganz, 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 ganz viele tolle Ideen, die man machen kann, aber nicht alle zahlen am Ende eben auch gleichmäßig, oder in vergleichbarem Maße auf das Patientenwohl ein. Das ist so das eine, und ich glaube, da muss man sich auch bewusst sein, dass der Alltag in den Praxen sehr, sehr, sehr stressig ist und in den nächsten Jahren nicht weniger stressig wird, dass die Aufmerksamkeit, die selbst sehr, sehr motivierte Behandlerinnen und Behandler solchen Innovationen schenken können, nur sehr gering ist. Und gleichzeitig man eben halt auch an anderer Stelle mit anderen Lösungen konkurriert, die vielleicht sehr viel direkter im Blickfeld der Ärzte und Therapeutenschaft an der Stelle sind. Ich sage es immer so ein bisschen, viele denken darüber nach, aber und man kennt das ja vielleicht auch selber, man denkt immer über neue Dinge nach, ach, da müsste ich mich mal informieren, wie war das denn eigentlich? Aber dann steht man gerade unter der Dusche, man ist im Auto hinterm Steuer oder an anderen Orten, wo man gerade nicht schreiben kann, und bis man wieder bei Blatt und Papier ist, bei Handy und Browser, ist das alles schon wieder aus dem Kopf. Und ich glaube, da ist sozusagen hier an den Punkten zu sein, wo auch die Offenheit da ist, sich mit Innovation auseinanderzusetzen und es möglichst auch einfach zu machen, sich zu informieren. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel, um hier dir das Potenzial auch einfach einmal zeigen zu können. Das ist leider meistens nicht irgendwie nur mit zwei, drei Sätzen getan, sondern erfordert halt ein bisschen wirklich fokussierte Kommunikation und auch fokussierten Austausch.
Du hast jetzt, oder wir haben viel jetzt gesprochen über die Lösung, auch über das Thema DiGAs. Jetzt lass uns einen Blick nach vorne nochmal schauen, so die Entwicklung mittelfristig, wie man das so schön immer sagt. Was sind so deine nächsten Steps, deine nächsten Ziele mit MindDoc? Was sind auch so Themen, wo du sagst, okay, die stehen jetzt bei mir auf der Prio ganz oben?
Ja, ich glaube, was für uns, für alle Beteiligten ein großes Thema wird, ist die elektronische Verordnung, also das E-Rezept für digitale Gesundheitsanwendungen, das jetzt so sich am Horizont auftut. Das wird sicherlich für alle Seiten A eine prozessuale Umstellung, auch eine Implementierungsfrage und auch eine kommunikative Herausforderung. Wir sehen, dass das jetzt im Bereich der Arzneimittel ja in diesem Jahr gut angelaufen ist, aber natürlich auch nicht irgendwie von alleine passiert ist, sondern mit ganz viel kommunikativer Unterstützung von vielen, vielen Seiten. Ich glaube, das wird eine der großen Aufgaben, die jetzt da so als nächstes anstehen.
Wir haben persönlich begonnen und wir wollen auch so ein bisschen persönlich enden. Und da stellen wir unseren Gästen immer zwei Fragen. Und ich fange mal mit der ersten an. Und zwar, was ist so, wenn du in den Tag startest, was ist da so eine gute, gesunde Gewohnheit, die du dir vielleicht zurechtgelegt hast, um einfach, ja, gesünder durch die Woche zu kommen, durch dein Jahr zu kommen. Was gibt's da etwas, was du dir angeeignet hast?
Ja, also ich meine, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich stehe jeden Tag um 5 Uhr auf und dann gehe ich ins Fitnessstudio und dann lese ich noch ein Buch und dann starte ich in den Tag. So ist die Geschichte bei mir nicht. Aber was ich gerne mache und auch gerne häufiger machen würde, ist morgens erstmal hinten bei uns raus auf die Felder. Musste keine große Runde sein, aber nochmal kurz so 10 Minuten so ein bisschen in der Natur, in der Ruhe, eine Runde gehen. Und dann ja mit voller Kraft den Tag starten. Das habe ich gemerkt, dass mir das sehr, sehr gut tut.
Die zweite persönliche Frage, lieber Alexander, ist immer das Thema, es gibt hunderte von Gesundheitsmythen. Da auch immer die Frage an unsere Gäste, gibt es einen Mythos, wo du sagst, im Bereich Gesundheit oder generell, den du jetzt an der Stelle gern mal ausräumen möchtest? Also du hast die Chance, jetzt einen Mythos von der großen Mythosliste zu streichen.
Sehr gerne. Ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen. Digital Health ist kein Selbstzweck. Digitalisierung im Gesundheitswesen, es geht nicht um Digitalisierung der Digitalisierung halber, sondern ist ein Mittel, um die Qualität, die wir heute haben im Gesundheitswesen, auch meiner Meinung nach in Zukunft überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Wir sehen es in allen Statistiken, dass die Kapazität bei den Behandlern, schwinden wird, Strichwort Fachkräftemangel, auch an dieser Stelle. Und dass ja, wir da intelligente Lösungen brauchen, um ja, die Behandlungsqualität überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, da kann Digitalisierung ein großer Spielstein mit sein, den wir uns zunutze machen sollten.
Wer sollte sich unbedingt bei euch melden im Nachgang, wenn er das hier hört? Und wo kann er das natürlich machen? Denn wir haben ja immer so zwei Punkte. Einmal, wo kann man sich über MindDoc informieren? Aber natürlich auch, wo kann man sich mit dir vielleicht auch austauschen, ganz persönlich, wenn man irgendwie einen interessanten Ansatzpunkt jetzt auch in dem Interview gehört hat?
Also mit mir persönlich gerne auf meinem LinkedIn-Profil, lese jede Nachricht und bemühe mich auch immer zu reagieren. Grundsätzlich bin ich an Austausch jeglicher Art interessiert. Man trifft immer mal wieder neue Weggefährten und dann ist es vielleicht nicht in dem Moment der richtige Zeitpunkt, wo man gemeinsam was startet, sondern vielleicht irgendwie 1,5 Jahre später. Aber man kennt sich und man schätzt sich. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Speziell zu MindDoc. Wir brauchen generell immer Leute, die Lust haben, das Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten. Und wenn jemand Psychotherapeutinnen kennt, die sich gerne bei uns engagieren wollen, oder Psychotherapeuten, die sich bei uns engagieren wollen, dann freuen wir uns da auch über jede Vernetzung.
Ja, dann sagen wir, Peter und ich, Matthias, vielen lieben Dank, Alexander, für ja, eine kurzweilige Reise durch die Welt der Digas und durch MindDoc und viele, viele tolle Impulse. Und ja, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und ja, dann alles Gute.
Ich sage herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Es war ein ganz schönes Gespräch und ja, packen wir es an.